Jetzt müsste es aber funktionieren. Danke, Sven. Ich habe deine Finger gesehen. So, ja, nochmal herzlich willkommen hier in Hirzenhain zu unserem Gottesdienst und auch zu Hause an den Bildschirmen unseres Livestreams. Es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr hier seid. Und das ist das Beste und das Schönste, was es überhaupt gibt, dass Jesus hier ist. Das ist das absolute Vorrecht, dass er mit uns Gemeinschaft haben will. Und dass er uns wert achtet, mit uns Gemeinschaft zu haben. Das ist etwas ganz Besonderes. Das ist etwas, was überhaupt nicht zu ermessen ist. Und ein Geschenk an uns. Das ist nicht etwas, was wir selber machen können. Ja, ein Thema, das mich seit 10 Jahren umtreibt. Und ich habe auch schon mal drüber gepredigt, nicht hier in einer anderen Gemeinde. Und jetzt habe ich nochmal das Ganze, mich dieser Thematik nochmal gewidmet. Ich steige einfach mal ein, wie viel ist ein Mensch wert? Die Stoffe, aus denen sich der menschliche Körper zusammensetzt, kann man nur für wenige Euro kaufen. Was bestimmt den Wert einer Sache? Im Normalfall beurteilen wir den Wert nach dem Nutzen, nach der Seltenheit oder nach dem Preis, den ein Kaufinteressent bereit ist, dafür zu bezahlen. Am geringsten schätzt der Chemiker den Wert eines Menschen ein. Er berechnet den Gehalt eines Erwachsenen nach den Grundbestandteilen seines menschlichen Körpers. Da sind 66% Wasser, 20% Kohlenstoff, 6% Sauerstoff, 2% Stickstoff und 4% Aschenbestandteile. So, je nach Marktlage ergibt dies ungefähr, was schätzt ihr? 10 Euro. Aber Mediziner haben entschieden widersprochen. Die sagen, wenn man allein den Wert des Insulins und der Hormone zusammenrechnet, kommt man auf einen Wert von mehreren Millionen Euro. Physiker dagegen weisen auf die Energie hin, die in den Atomen des menschlichen Körpers gespeichert sind. Berechnet man sie, dann ergibt sich ein Wert von, also auf jeden Fall mehrere Millionen Kilowattstunden, und wenn man sie nutzen könnte, dann ca. 85 Millionen Euro. Da fällt mir noch ein Beispiel ein, und zwar von einem Australier, der heißt Pip Joyce. Dieser Australier, der war, oder vermute mal immer noch, ist Tierfreund. Der hat über 100 Tiere. Unter anderem hat er einen Goldfisch namens George. Und dieser Goldfisch namens George, der war krank. Der hatte einen Tumor über dem linken Auge. Und Pip Joyce sagte, hey, dagegen muss ich was machen. Ich muss dazu sagen, der George, der Goldfisch, kostete in der Anschaffung $2,95. So, aber er sagte sich, der Goldfisch ist es mir wert und jetzt suche ich einen Tierarzt. Also er suchte eine Tierklinik auf und fragte, wer ist bereit, diese Operation zu machen. Und er fand auch einen Tierarzt, der dann ihn untersuchte und dann so eine wirklich komplizierte Operation durchführte. Und diese Operation kostete ihn $300. Also nochmal, 2,95, $300. So. Leute kamen und sagten, hey Pip Joyce, was machst du da eigentlich? $300, da kannst du Menschenleben retten in Afrika, da kannst du Kindern zu essen geben und so weiter. Und er sagte, ja, das stimmt. Aber wisst ihr was? George gehört zur Familie. Eine Gegenfrage dazu, was macht ein Menschenleben eigentlich wertvoll? Wenn wir so in uns hineinhorchen, überlegen, welche Eigenschaften an anderen Menschen für uns wichtig sind, dann wird uns bewusst, wer für uns ein wertvoller Mensch ist und worin der Wert eines Menschen für uns eigentlich so besteht. Und sicher steht ein Mensch, der sich für andere einsetzt, sehr hoch auf der Werteleiter. Und für viele steht die Fähigkeit zu lieben höher als reich zu sein. Die Gesellschaft ehrt gelegentlich Menschen wie Albert Schweitzer oder Mutter Teresa, die ihr Leben in den Dienst anderer Menschen gestellt haben. Wie viel ein Mensch anderen Menschen bedeutet, wie kostbar seine Persönlichkeit ist oder wie sehr er geliebt wird oder andere ihn brauchen, das ist das entscheidende Kriterium in der menschlichen Werteskala. Wie wertvoll ist also das Leben eines Menschen? oft kaum etwas und dann doch wieder unbezahlbar viel. Was sagt die Bibel zum Thema Wert einer Person? Am Anfang möchte ich eine Bibelstelle mit euch betrachten, die sich in Nazareth abspielte. Wir lesen in Markus 6, die Verse 2 bis 4. Am folgenden Sabbat begann er in der Synagoge zu lernen. Viele der Zuhörer waren sehr erstaunt. Sie fragten, wo hat er nur diese Weisheit her und die Macht, solche Wunder zu tun? Er ist doch nur ein Zimmermann, der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Auch seine Schwestern leben hier unter uns und sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet wird überall verehrt, nur nicht in seiner eigenen Heimatstadt, von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie. Was geschieht hier? Wir wollen das Ganze genauer betrachten, also schauen wir uns mal die Vorgeschichte an. Jesus kehrte in die Stadt zurück, in der er aufwuchs, und ging, so wie die anderen Männer auch, am Sabbat in die Synagoge. Auf einmal stand Jesus auf und las folgende Worte vor: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Lukas 4, 18. Die Menschen wussten genau, welche Worte jetzt folgen würden. Sie alle kannten diese Verse. Es ist so ähnlich, als wenn ich jetzt hier das Vaterunser anstimmen würde. Ihr würdet sofort wissen, was nach dem Vaterunser kommen würde, und wir würden das dann gemeinsam sprechen. So war das damals auch, denn dieser Abschnitt aus Jesaja, der wurde oft vorgelesen, und Jesaja war eines der wichtigsten prophetischen Bücher und kündigte das Kommen des Messias an. Und Jesus fuhr fort in Vers 19, den Armen gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Es gibt viele Aspekte des Ehrens. Und in der oben genannten Bibelstelle sehen wir den Zusammenhang zwischen Gott ehren und der Freisetzung von Gottes Handeln. Jesus sagte zu ihnen, ein Prophet wird überall verehrt, nur nicht in seiner eigenen Heimatstadt, von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie. Gott will geehrt werden. Das Besondere an dieser Stelle ist, dass Jesus sagt, er konnte dort keine Wunder tun in Nazareth. Das ist speziell, denn er wollte dort genau dieselben Wunder tun wie in den anderen Städten. Er wollte Blinde sehend machen, Taube hören, Lahme gehen und er wollte auch Tote auferwecken. Aber aus irgendeinem Grund konnte er es in Nazareth nicht tun. Und ich kann mir gut vorstellen, wie die Nazaräer zusammenstanden, den Kopf schüttelten und über Jesus sprachen, ach, das Bübchen kennen wir doch schon. Schon wieder dieser Jesus, unscheinbarer Bursche, was will der denn hier? Jetzt reißt er sein Mundwerk auch noch so auf. Den kennt doch jeder, Sohn eines Zimmermanns. Kein studierter Religiöser oder Intellektueller. Was hat der uns schon Erstaunliches mitzuteilen? Der hat doch keine Ahnung von dem, was er da redet. Und vom Leben schon lange nicht. Der ist noch so jung. Also sie verunehrten ihn. Und das führte zu einer verschlossenen Herzenshaltung. Im Gegensatz dazu, dort, wo Jesus geehrt wurde, das heißt positiv aufgenommen wurde, wo gut über ihn gesprochen wurde, sie ihn lobten und ihn willkommen hießen, dort tat er erstaunliche Dinge. Dort wurden Menschen geheilt. Dort bekehrten sich Massen von Menschen. Es geschahen große Zeichen und Wunder. Was sagte Jesus über die Reaktion seiner Heimatstadt auf sein Wirken? Da heißt es, und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Das Schlüsselwort in diesem Satz heißt Ehre. Die Menschen hatten Jesus nicht geehrt. Das griechische Wort für Ehre heißt Time, eine einfache wörtliche Übersetzung und könnte sagen Wertschätzung. Ein Grieche, der das Wort Time hört, denkt an etwas Wertvolles, an etwas Kostbares, etwas Außergewöhnliches, etwas Gewichtiges, zum Beispiel wie Gold. Man legt Gott ja nicht, Gold nicht einfach in eine Schublade, sondern in eine besondere Schatulle oder an einen besonderen Ort. Eine andere Definition von Ehre lautet Würdigung, Hochachtung, Respekt, positive Einschätzung. Man kann grundsätzlich sagen, da wo Jesus geehrt wurde, wo ihm Respekt, Hochachtung, Anerkennung entgegengebracht wurden, geschahen große Zeichen und Wunder. Und ich hoffe, dass es bei euch schon tick, tick, tick macht in eurem Köpfchen und ihr überlegt, hey, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Wie sieht das in meinem Leben aus? Denn das sollen wir auch praktizieren. Gott ehren setzt sein Handeln frei, weil er sich darüber freut. Gott freut sich darüber, wenn wir ihn loben, wenn wir ihn ermutigen, wenn wir ihn segnen mit unseren Worten. Er möchte uns dann auch segnen und auch beschenken. Und er will sich offenbaren. Das ist etwas, was wir für unser persönliches Leben nehmen können und natürlich auch für den Gottesdienst. Dieses Prinzip des Ehrens oder der Wertschätzung gilt auch in anderen Lebensbereichen und hat auch erstaunliche Konsequenzen. Wir lesen 1. Timotheus 6, Vers 1. Alle, die Sklaven sind, sollen ihre Herren uneingeschränkt ehren, damit der Name Gottes und seine Lehre nicht entehrt werden. Gott möchte, dass wir nicht nur ihn ehren, sondern auch die Menschen um uns herum. Zum Beispiel die Menschen, die in Autoritätsposition uns gegenüber sind. In diesem Vers spricht Paulus über Menschen, die innerhalb der damaligen Gesellschaft eine Autoritätsposition innehatten. Also wenn man diese Stelle auf die heutige Zeit überträgt, hört sich das folgendermaßen an. Alle Angestellten sollen ihren Arbeitgebern und Vorgesetzten alle Ehre oder Wertschätzung erweisen. Oder alle Schüler und Studenten sollen ihren Lehrern alle Ehre erweisen. In gleicher Weise gilt dies für Sportler und Trainer sowie für andere Beziehungen in unserer Gesellschaft, in denen eine gesunde Unterordnung eine Rolle spielt. Wisst ihr, diese Formulierung gesunde Unterordnung, die kennt man heute nicht. Das ist allein schon diese Formulierung ist schwierig. Ich hatte einmal ein Gespräch mit einem Kollegen und ich, ja so ganz locker, habe ja wirklich gute Beziehungen zu meinen Kollegen und ich sagte ihm, du, ich fand das so super, wie du dich deiner Chefin, es war ein anderes Team, untergeordnet hast und trotzdem deine Meinung ganz klar vertreten hast ihr gegenüber. Das hat mich beeindruckt. Der Kollege war ehrlich gesagt peinlich berührt, da der Begriff Unterordnung für ihn einen negativen Touch hatte. Er verstand darin eine Unterwürfigkeit. Ich musste ihn erstmal erklären, dass es komplett positiv gemeint war und auch wahrgenommen von mir komplett positiv. Aber das hat mir gezeigt, wie schwer wir uns darin tun, eine gesunde Einstellung, gute, gesunde Einstellung gegenüber Leitern zu haben. Das ist eine Grundproblematik, die wir haben. Das hat mit unserer Geschichte zu tun, des Dritten Reiches sicher auch und mit der Gegenbewegung des Humanismus in unserem Land in den letzten 50 Jahren. Wir kennen das hierzulande kaum noch, dass Leiter geehrt und wertgeschätzt werden. Ja? Mir fällt gerade spontan ein, ich war ja auf einer Jüngerschaftsschule auf Hawaii und da waren ganz viele unterschiedliche Menschen, auch aus Korea zum Beispiel. Und da war wir hatten da so Kleingruppen und in einer Kleingruppe, eine Männergruppe und da war einer dabei, der war schon älter. Und da war Ältester einer Gemeinde, einer Megagemeinde, 10.000 Mitglieder und der war in unserer Kleingruppe. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben ihn geehrt. Wir haben positive Dinge über ihn ausgesprochen. Wir haben ihn ganz, ganz bewusst geehrt. Und das ging eine ganze Zeit, haben wir für ihn gebetet. Und wir haben auf Eindrücke gewartet, die Gott ihm dann geben will, um ihn zu ermutigen, aufzubauen. Das war wirklich eine ganz spezielle Zeit. Ja, gibt noch andere Situationen, die mir gerade einfallen, aber das lasse ich jetzt mal. Nachher kommt noch was. Wir kennen das so gar nicht. Paulus fordert uns dazu auf, die Menschen zu ehren, die in unserer Gesellschaft im Alltag Autorität haben, damit der Name Gottes und das Evangelium nicht entehrt oder verlästert oder gering geachtet wird. Entehren meint in diesem Zusammenhang verlästern, jemanden beschimpfen, über jemanden Übles reden. Und diese Bibelstelle sagt auch, dass wenn wir diese Menschen, die Verantwortung über uns haben, nicht ehren, sondern verlästern, schlecht über sie reden oder beschimpfen, wir damit Gott auch verunehren. Auch hier ist es so, dass Menschen zu ehren bedeutet, Gott zu ehren und ihm dadurch Wege zu öffnen, um sein Reich zu bauen, damit er sich offenbaren kann, damit er handeln kann, in unserem Alltag, an unseren Arbeitsstellen, in unserer Nachbarschaft. Gott will sein Reich bauen und wir haben hier einen Weg, den Gott uns zeigt. Gott kann in einer Gesellschaft, die Prinzipien der Ehre und Wertschätzung lebt, viel mehr tun, als in einer Gesellschaft, wo dies nicht geschieht. Wie sieht es denn in unserer Gesellschaft aus? Gott und sein Reich werden respektlos behandelt, oder? Die 10 Gebote sind in unserem Land komplett auf dem Rückzug. Abtreibung, Pornografie auf dem Vormarsch, Zwangsprostitution. So viele antichristliche Gesetze wurden in den letzten Jahren erlassen. Warum erzähle ich das hier an dieser Stelle? Könnte es vielleicht sein, dass die mangelnde Wertschätzung unseren alltäglichen Autoritäten gegenüber zu dieser Gottlosigkeit beiträgt? Wir öffnen dem Heiligen Geist die Türe, das Reich Gottes zu bauen, wenn wir Wertschätzung und Ehre geben, aber wir fördern die Gottlosigkeit in unserer Gesellschaft, wenn wir die alltäglichen Autoritäten verunehren. Wie komme ich darauf? Das sagt genau die oben genannte Bibelstelle. Hört genau zu. Alle, die Sklaven sind, sollen ihre Herren uneingeschränkt ehren oder wertschätzen, damit der Name Gottes, sein Wesen, seine Person und seine Botschaft, seine Lehre, also das Evangelium, nicht entehrt oder verlästert oder missachtet oder abgelehnt werden. 1. Timotheus 6, Vers 1. Also, wenn unser Lebensstil gepaart mit unseren Worten eine deutlich wertschätzende, positive Sprache spricht, gewinnt Gott Raum, wird geehrt und das Reich Gottes wird gebaut und kann sich ausbreiten durch uns. Warum? Weil die Menschen sich öffnen für das Reich Gottes. Wenn sie wissen, du bist Christ und du redest permanent negativ über deinen Chef oder über die Politiker oder über was weiß ich für Leiter, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Da bist du nicht glaubwürdig und das hemmt den Heiligen Geist. Das hemmt das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Umfeld. Wir fragen uns in dieser verrückten Zeit, in der wir leben, wie können wir das Evangelium weitersagen? Was können wir eigentlich tun? Wir sind so eingeschränkt, sitzen hier mit Mundschutz und trauen uns kaum zu singen und zu evangelisieren trauen wir uns zurzeit auch nicht. Was ist eigentlich los? Was können wir tun? Es gibt viele Wege, um das Evangelium zu verkünden, aber der Türöffner, ein ganz einfacher Türöffner, der aber alles ausmacht, den Gott in dein Leben hineingelegt hat, ist die Wertschätzung. Wenn du evangelistisch leben willst und du weißt nicht wie, dann fange an, Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht und bringe ihnen Respekt und Wertschätzung entgegen. Wir leben in einer Welt des Konkurrenzkampfes. Jeder kämpft gegen jeden um ein wenig Anerkennung, oder? Das ist ein sehr großer Hunger nach Wertschätzung. Wertschätzung ist bedingungslos. Das heißt, wenn du eine Wildkatze oder einen Obermotz als Chef hast, der oder die öfters mal die Krallen zeigt, dann agiere, so wie Lauren Cunningham das beschreibt, mit dem entgegengesetzten Geist. Zeige, dass du einen anderen Geist hast, der niemand absägen, dass du niemanden absägen willst oder deine Kollegen nicht positionsmäßig bedrohst. Bring in dein Verhalten Wertschätzung, Offenheit, Freundlichkeit, Sanftmut, ermutigende Worte. Erhebe andere Menschen und demütige sie nicht. Bringe eine besondere Aufmerksamkeit und Einsatz deinen Chefs gegenüber. Sie haben es besonders nötig, weil es ist so schwer, heutzutage eine Leitungsposition auszuüben. Es ist so schwer. Wir leben in einer Welt, in der Leiter mit Füßen getreten werden. Wir überhäufen Leiter in allen Bereichen mit Häme, mit Spott und übler Nachrede und machen ihnen das Leben schwer. Ich muss gar nichts zu den Medien sagen, zu diesen Trash-Talkshows und zu diesen zu diesen sogenannten Comedy-Sendungen, ja, wo wirklich nur Menschen schlecht gemacht werden. Ja. Wir überhäufen Leiter in allen Bereichen mit Häme, Spott und übler Nachrede und machen ihnen das Leben schwer. Das findet leider auch in den Gemeinden statt. Der Johannes Hartl, kennt jemand Johannes Hartl? Okay, du auch. Gut, du auch, super. Das ist ein, es ist jemand, der Christen einfach eint. Ja? Das heißt, er macht Konferenzen, lädt Christen aus ganz unterschiedlichen Konfessionen ein. Und er hat auch schon überall gepredigt, in Freikirchen, in allen Denominationen. Er sagt, eine Sache ist, das habe ich neulich gehört in der Predigt von ihm, ist überall gleich. In allen Gemeinden wird negativ über Leiter gesprochen. Egal, welche theologische Prägung vorhanden war, und das hat ihn echt erschreckt und geschockt. Wenn du aber das Gegenteil tust, also deine Leiter auch in und außerhalb der Gemeinde ehrst, gut über sie sprichst, sie ermutigst und wertschätzt, dann gewinnst du Anerkennung vor Gott und Gott wird dafür sorgen, dass du geehrt wirst. Vielleicht nicht sofort, aber es wird kommen, definitiv. Wenn du Gott ehrst, dann ehrt er dich. 1. Timotheus 5,17 sagt, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Nicht doppelter Kritik oder Spott, Häme, Niedermachen, nein, sondern Ermutigung. Biete ihnen deine Hilfe an. Frag ihn, wie es ihnen geht. Schau, wie du ihnen mal dienen kannst, denn sie dienen dir permanent. Nicht nur das, sondern Gott stellt sich auch schützend vor seine Leiter. Wusstet ihr das? 1. Timotheus 5,19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Wow. Darf ich jetzt gar nichts mehr sagen? Könnte man ja fragen, gell? Nein, natürlich darfst du auch Kritik äußern, wenn du sie respektvoll äußerst und in Liebe. Dann darfst du auch natürlich sagen, was dir auffällt. Ja, du sollst nicht heucheln, das ist nicht der Punkt. Aber trotzdem, Leiter sind keine Fußabtreter und stehen unter der besonderen Aufmerksamkeit Gottes. Wenn du dich an diese beiden biblischen Vorgaben hältst, dann hast du einen Segen von Gott, dann bist du unter seinem Segensfluss. Das wollen wir alle sein. Gott will natürlich, dass wir allen Menschen gegenüber wertschätzen, ermutigend auftreten, nicht nur den Leitern gegenüber. Damit öffnest du Wege für das Evangelium. Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich habe hier mal in einem alten Pflegeheim gearbeitet, mein Erstberuf war Altenpfleger. Und ich war da in einer Situation, dass ich stellvertretender Stationsleiter werden sollte. Aber ich wusste, es ist für mich noch nicht dran. Da war ich noch sehr jung. Und ich habe gesagt, nee, das möchte ich nicht. Und ich habe dann eine Kollegin angesprochen, habe dann gesagt, du, ich denke, für dich wäre das das Richtige. Und ich habe gesagt, du, ich stehe hinter dir, ich unterstütze dich. Ich bin für dich, mach das, du schaffst das. Und ich habe sie aufgebaut, ich habe sie gestärkt. Die Folge davon war, sie hat mal mitbekommen, ich habe immer geschaut, dass da auch die Beziehung in Ordnung ist zu ihr und dass da nicht irgendwelche Leichen im Keller sind. Ja? Also nicht negativ, versucht nicht negativ über sie zu sprechen. So, und die Folge davon war, dass sie mitbekommen hat, dass ich mit einer Seniorin, mit einer alten Frau, der sehr schlecht ging, gebetet habe. Habe ihr von Jesus erzählt, habe mit ihr gebetet und ich dachte, oh Mann, wenn die Leiterin das mitkriegt, was passiert, ja? Und sie hat es mitgekriegt, weil die Seniorin hat sie erzählt. Ich dachte, oh, was kommt jetzt? Und sie sagte, Weißt du, Gabriel, ich finde das so toll. Mach das bitte weiter. Bete bitte weiter mit den alten Menschen hier auf der Station. Wow. Eine offene Tür, um das Evangelium weiterzugeben. Ja? Ich habe nicht in meiner Position gekämpft, sondern ich habe es, Jesus hat die Möglichkeit, dich zu erheben und dir die Position zu geben, die dir zusteht. Und Gott hat echt offene Türen gegeben in diesem alten Pflegeheim, in dieser Station. Das war ganz, ganz wunderbar. Und diese alte Frau übrigens hat sich bekehrt und ist 3 Tage später zu Jesus gegangen. Preis dem Herrn dafür. Das war natürlich eine Erfolgsgeschichte. Aber das ist einfach nur mal so, es funktioniert, es funktioniert. Jesus selbst ehrte seine Jünger. Wenn wir an die Fußwaschung denken, dann denken wir irgendwie, betrachten wir das oft so von der Dienstseite. Ja? Jesus hat uns gedient und er will, dass wir einander dienen. Aber wir vergessen, dass dieser allmächtige Gott, dieser gewaltige Gott, dieser unfassbare Gott den Jüngern die Füße gewaschen hat, ganz klein geworden ist und dass er ja, sie auf eine unfassbare Weise geehrt hat und wertgeschätzt hat. Er hat ihnen seine Liebe rübergebracht, seine Ermutigung. Er hat ihnen gesagt, hey, ich habe euch so lieb, ich wasche euch die Füße und ihr seid es mir wert. Ihr seid es mir wert und das sollen wir auch tun, auch hier in der Gemeinde. Einander wertschätzen. Gewöhn dir einen Lebensstil der Wertschätzung an. Und die größte Wertschätzung, die Gott für uns vollbracht hat, ist natürlich, dass er auf diese Welt gekommen ist, einer von uns geworden ist und wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben ist. Es gibt keine größere Wertschätzung als die, die Jesus uns gezeigt hat. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus ist das größte Vorbild der Wertschätzung, oder? Gott sieht uns mit Augen der Liebe und der Begeisterung an. Wusstet ihr das? Wenn er an dich denkt, Hannah, dann ist er begeistert. Ja, und auch an dich, Thorsten oder Walter, oder ihr könnt einen Namen einsetzen. Er ist begeistert von euch, wisst ihr das? Er ist voller Leidenschaft für uns, für jeden Einzelnen. Gott hat die Fähigkeit, jeden ganz besonders zu lieben, wertzuschätzen, begeistert zu sein über jeden Einzelnen, ganz speziell. Das kann sonst keiner. Gott kann das. Deswegen hat er zu jedem Einzelnen eine ganz besondere Beziehung. Wenn wir nur die Leidenschaft in seinen Augen sehen könnten, nur für 5 Sekunden, egal wie Menschen dich einschätzen, es hat auch nichts damit zu tun, was du für andere tust oder wie du dich ihnen gegenüber verhältst und darstellst, vielleicht um wertvoller in ihren Augen zu erscheinen. Was misst dir deinen Wert als Mensch zu? Deine Muskelstärke, deine Intelligenz, deine Attraktivität, deine beruflichen Erfolge? All das, was du gerne herzeigst, damit dich jemand mag? Gott sieht mehr als das. Er sieht den Menschen, den er erdacht hat, das Kind, das er schon geliebt hat, als es nass und faltig wie am Spieß brüllend auf dem Bauch der Mutter lag. Ja? Er hat dich aufwachsen gesehen, auch wenn keiner dich beachtet hat. Er hat dir zugehört, wenn andere ihre Ohren verschlossen haben, weil du schon wieder mit denselben Problemen kamst. Er hat auf dich gesetzt, als die Mitmenschen nur Negatives in dir sahen. Und daran hat sich nichts geändert. Auch nicht, wenn du mies drauf bist, wenn du nicht die volle geistliche Aufnahmebereitschaft oder deiner Meinung nach Leistung bringst, ja? Er rückt nicht ab von dir, wenn du wütend und frustriert bist. Er ist immer für dich da, egal in welcher Situation. Du bist ihm wertvoll, das will er dir zeigen. Auch wenn du kein Fußballer bist, für den Fußballclub 100 Millionen Euro hinblättert. Auch dann, wenn keiner sonst auch nur einen Cent auf dich setzt. Wenn dich die anderen meiden, sogar vielleicht deine Geschwister im christlichen Fischteich. Jesus hat den Preis dafür bezahlt, dein Freund zu sein. Für ihn bist du unbezahlbar. Und tu Gott einen Gefallen. Bring den anderen, die Gott genauso wichtig sind, dieselbe Wertschätzung entgegen. Sei kein Mensch, der um seine Position kämpft und mit seinen spitzen Ellenbogen arbeitet, um sich Platz zu verschaffen. Viele wissen nicht, was sie wert sind. Sie sind so verunsichert. Und die brauchen es dringend, dass ihnen jemand das Evangelium vorlebt und dann auch zuspricht, statt sie abschätzig zu behandeln. Dass ihnen jemand sagt, du bist wertgeschätzt in meinen Augen, du bist ganz besonders, hey, du bist echt super. Das kann man sagen, ohne zu heucheln. Du bist wertgeschätzt in meinen Augen und letztendlich in Gottes Augen. Wisst ihr, wir haben uns in Deutschland hier so einen negativen Lebensstil angewöhnt, ja? Alles kritisch zu betrachten, alles negativ zu beurteilen. Aber wir müssen gucken, dass wir die Maßstäbe Gottes einfach in uns aufnehmen, dass wir die haben und so auch mit unseren Mitmenschen umgehen. Du bist wertgeschätzt in meinen Augen und letztendlich in Gottes Augen. Das dürfen wir leben. Lebe diesen Lebensstil der Wertschätzung und triff heute Morgen diese Entscheidung. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns wertschätzt, dass du uns liebst, Herr Jesus, von ganzem Herzen, dass du für uns bist, dass du wirklich gute Gedanken über uns hast. Nicht Gedanken des Unheils, sondern des Heils. Und dass du uns wirklich mit liebenden Augen siehst, mit positiven Augen siehst, begeistert bist über uns und leidenschaftlich für uns bist. Danke, Herr, dass du einfach ein wunderbarer Gott bist und dass du uns wertschätzt, Herr, und dass du möchtest, dass wir andere wertschätzen, damit sie deine Liebe erkennen, deine liebenden Augen erkennen, wie du uns Menschen siehst. Herr, und darum bitte ich dich, dass du uns hilfst, diesen Lebensstil der Wertschätzung zu leben. Wo wir das nicht getan haben, Herr, da bitte ich dich für mich um Vergebung. Und Herr, ich bitte dich einfach auch, dass du uns zeigst, Herr, wo wir uns da korrigieren müssen und wo wir einfach ganz neu mit dir anfangen dürfen, Herr, diese Entscheidung treffen dürfen, deine Liebe weiterzugeben an unsere Mitmenschen. Amen.